Das ist der Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Heute geht es uns wieder um das Gebet. Es geht heute wirklich um ganz besondere Formen des Gebets, nämlich zum einen um den Segen und zum anderen um die Anbetung. Da hört man ja immer viel davon, Segen, Anbetung. Wenn man jetzt aber genau beschreiben müsste, was das eigentlich ist, ist gar nicht so einfach. Und da freuen wir uns, dass wir da ein bisschen Hilfe bekommen, nämlich von Pater Jörg Thiemann. Er gehört der Ordensgemeinschaft der Marian-Hiller Missionare an und er ist Seelsorger an einer ganz besonderen Einrichtung, dem Benediktushof in Mariafehn. Das ist ein Ortsteil, Mariafehn ist ein Ortsteil von Reken. Das liegt im Münsterland. Die niederländische Grenze ist auch nicht weit weg. Und dort haben wir Pater Jörg jetzt am Telefon. Grüße Gott, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Was der Katechismus zu diesen beiden Gebetsformen sagt, nämlich zum Segen und zur Anbetung, das findet sich im vierten Teil des Katechismus, wo es eben um das Gebet geht, die Punkte 2626 und die folgenden. Da steht das 2626, ganz einfach zu merken, lohnt sich das nachzulesen. Pater Jörg Thiemann, wir sind jetzt sehr gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben, wie Sie sich diesem Thema nähern, Segen und Anbetung.
Ja. Segen in unserem Alltag. Das war ein Segen. Es wird dir zum Segen sein. Sich regen bringt Segen. Das Wirken war segensreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören die eben genannten Sätze öfter. Wir bringen damit zum Ausdruck: Etwas war sehr gut für uns. Etwas, das wir erlebt haben oder geschenkt bekommen haben, hat uns weitergebracht in unserer Reife als Mensch. Unser Leben ist erfüllter geworden. Ich wünsche dir Gottes Segen. Mit diesem Wunsch drücken wir aus, dass Gott das Leben gelingen lassen möge oder dass ein Vorhaben gelingen möge. Der Segen hat seinen Ursprung in Gott. Der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar, die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, wie wir es in Artikel 2626 lesen. Nicht ohne Grund wollen wir vieles im Leben segnen lassen. Wir lassen Gegenstände segnen, ein Haus, ein Auto. Es gibt Segensfeiern für Geschäftsräume. Wir lassen aber auch Menschen segnen, Kinder, Kranke, Jugendliche. Im Benediktionale, dem Segensbuch der Kirche, werden Segensformen nahezu zu allen Anlässen angeboten. Und das ist für mich ein Hinweis dafür, dass unser ganzes Leben von Gott erfüllt ist. Es ist ein Zeichen davon, dass der Mensch, wie wir in der Einleitung des Benediktionale lesen können, segensbedürftig ist. Er verlangt nach Heil, Schutz, Glück und Erfüllung seines Lebens. Darum sprechen sich Menschen Segen zu. Sie wünschen sich Gutes, vor allem erhoffen und erbitten sie den Segen von Gott. Wenn wir um Segen bitten oder um eine Segnung, dann spüren wir, unser Leben gelingt letztendlich nur in der Verbindung mit Gott. Wir können nicht alles, ja eigentlich gar nichts, aus eigener Anstrengung erreichen. Gott schenkt Segen und Leben. Am Anfang der Bibel lesen wir in der Schöpfungsgeschichte: Gott schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sagte: Seid fruchtbar und mehret euch und bevölkert die Erde. Im Vorwort des großen Liturgiebuches der Segensfeiern, das von Florian Kugler herausgegeben wurde, lesen wir: Wenn die Kirche segnet, dann drückt sich hierin der gläubige Umgang mit der Welt, mit der Schöpfung Gottes aus. Gleichzeitig zeigen sich in der Bitte um den Segen Gottes vielfältige Hoffnung der Menschen, die solche Feiern in Anspruch nehmen. Ich möchte das an zwei Beispielen vertiefen. Das ist einmal die Autosegnung und zum anderen die Haussegnung. Ich lasse mein Auto segnen, weil mir dieses Auto nützlich sein kann, auf dem Weg zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Es kann mir helfen, dass ich eine Reise machen kann. Ich lasse aber mein Auto nicht segnen, um verantwortungslos Auto fahren zu dürfen. Ob ich wieder heil ankomme, das ist auch mein Anteil. Wenn ich mein Auto segnen lasse, dann zeige ich eine Dankbarkeit dafür, dass ich dieses Auto mir leisten kann. Vielleicht wird mir durch den Segen bewusst, dass ich das, was ich im Leben bekomme, so verwenden soll, dass es mir und der Mitwelt, den Mitmenschen zum Guten gereicht. Wenn ich zum Beispiel ein Auto segnen lasse, dann lobe und preise ich damit auch Gott als Quelle meines Glücks. Als ein weiteres Beispiel führe ich die Haussegnung an. Im Lauf meiner Tätigkeit habe ich einige Häuser und Wohnungen eingesegnet. Die eigene Wohnung soll ein Ort der Geborgenheit und der Heimat sein. Ich nehme Gott in mein Leben, in das Leben meiner eigenen Familie, in meinen innersten Lebensbereich hinein. Gott soll dem Gelingen und Wohlergehen schenken. Dabei ist zu bedenken, alle, die in diesem Hause wohnen und auch alle, die in diesem Hause zu Gast sind, sollen sich wohlfühlen, willkommen fühlen. Ein Wort heißt ja, Gast im Haus, Gott im Haus. Aber das geschieht nicht automatisch, wenn wir ein Haus segnen lassen. Wir müssen unseren Anteil dazu tun. Der Mensch wirkt immer am Segen Gottes mit. Gott ist die Quelle allen Guten und allen Segens. Das hat das Volk Israel deutlicher erfahren und erkannt als alle anderen Völker. Nach den Aussagen des Alten Testamentes mehrt Segen das Leben, während Fluch das Leben mindert. Der Segen Gottes wirkt sich zunächst auf die Schöpfung aus. Er ist bleibende Gabe Gottes, vornehmlich an die Menschen. So lesen wir es in der Einführung des Benediktionale. Worte für Segen in der Bibel. Für das Segnen und für Segnungen ist das alttestamentliche Segensverständnis grundlegend. Im Alten Testament wird für Segnungen und Segen das Wort Barak oder Berek gebraucht, die drei Buchstaben B-R-K. Wenn sich im Alten Testament fast 400 Belegstellen mit diesem Wort finden, dann zeigt das, wie wichtig der Segen im Leben der Menschen war. Dabei hat das Wort Barak oder Berek eine doppelte Bedeutung. Es meint sowohl Lobpreisen, es heißt aber auch Segnen. Das Segnen geht von Gott aus, der den Menschen segnet und dessen Leben gelingen lässt. Segnen bedeutet aber auch, dass der Mensch Gott lobpreist. Der Segen hat, so die Einführung im Benediktionale, erst dann sein Ziel erreicht, wenn der Mensch auf den Segen Gottes, auf seine Liebe im Lobpreis antwortet. Wir lesen im Artikel 26,26: Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen in gegenseitigem Anruf. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gaben Gottes. Augustinus sagt dazu: Wir wachsen, wenn uns Gott segnet, und wir wachsen, wenn wir Gott preisen. Beides tut uns gut. Das Erste ist, dass Gott uns segnet. Und weil er uns segnet, können wir ihn preisen. Von oben kommt der Regen, aus dem Erdreich wächst die Frucht. Und wir lesen im Artikel 26,26, weil Gott Segen spendet, kann das Herz des Menschen dafür den Lob preisen, der die Quelle allen Segens ist. Im Griechischen wird das Wort Segen mit Eulogein übersetzt. Auf Deutsch bedeutet es gut reden. Erst in der Septuaginta erhält es die Bedeutung von segnen. Ursprünglich bedeutete es gut von jemandem reden. Das Neue Testament übernimmt die hebräische Bedeutung von segnen und Lobpreisen. Auch hier zeigt die 70-malige Verwendung des Wortes Eulogein, wie wichtig der Segen im Glaubensvollzug des Menschen ist. Zu betrachten ist auch das Wort Benedizere. Benedizere, Gutes sagen, gut sagen. Gott sagt Gutes zu. Alles möge denen zum Guten und zum Heil gereichen, die an Gott glauben, die Gott lieben. Der Artikel 26,27 schreibt dazu: Einerseits ist diese Bewegung vom Heiligen Geist getragen. Andererseits flehen wir um den Heiligen Geist. Im nächsten Punkt gehe ich darauf ein, Jesus als Segnender. Im Neuen Testament wird Jesus als der Segnende beschrieben. In Jesus wird Gottes Segen erfahren und geschenkt. In ihm ist die Heilsoffenbarung Gottes in der Geschichte der Menschen zu ihrem Höhepunkt gelangt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater: Jesus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird. Petrus sagt in der Apostelgeschichte: Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch segnet und jeden von seiner Bosheit abbringt. In seinem irdischen Wirken hat Jesus in Wort und Tat Gottes Liebe gezeigt. Er hat Kindern die Hände aufgelegt und gesegnet. Er hat Kranken die Hände aufgelegt und geheilt. Er brach denen das Brot, die ihm zuhörten. Und bevor Jesus in den Himmel erhoben wurde, segnete er seine Apostel. Der Segen geschieht immer mit der Hand. Er ist mit Berührung verbunden. Das zeigt sich auch in vielen Handlungen, wenn Menschen heute segnen. Mütter zeichnen ihren Kindern ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Der Segen geschieht mit Worten und Zeichen. Denn Gott wirkt, wie es im Lobpreis über das Wasser bei der Taufe heißt, mit unsichtbarer Macht das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Gott ist immer am Wirken, wo wir Menschen segnen.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie hören den Marian Hiller Missionar, Pater Jörg Thiemann. Sein Thema in dieser Katechismus-Sendung: Segen und Anbetung. Wir betrachten da genauer die Artikel im Katechismus der katholischen Kirche, diesem großen Standardwerk der katholischen Kirche, wo sie sich über sich selbst Rechenschaft ablegt. Da sind es die Punkte, die Artikel 2026-27 und 2628 und folgende, wenn Sie das nachschauen möchten. Segen und Anbetung. Eben im ersten Teil ging es um den Segen und jetzt geht es um die Anbetung. Pater Jörg Thiemann.
Die Anbetung, die Antwort des Menschen. In den Ausführungen über den Segen haben wir gehört, dass es zwei Seiten des Wortes Segen gibt. Da ist einmal der Segen von Gott. Die andere Seite ist der antwortende Lobpreis des Menschen. Der Mensch erkennt sich als der von Gott beschenkte Mensch. Eine Gebetsform in der katholischen Kirche, in der der Mensch das zum Ausdruck bringt, ist die ewige Anbetung. In vielen Domkirchen, aber auch in vielen anderen Kirchen wird die Monstranz mit dem heiligen Leib Jesu Christi täglich ausgesetzt, sodass die Beter und Beterinnen ständig die Möglichkeit geschenkt wird, vor dem Allerheiligsten zu beten. Das Allerheiligste ist die in einer Monstranz gelegte geweihte Hostie, der Leib Christi. Meist kniend beten wir vor dem Allerheiligsten. In diesem Gebet bekennen wir uns vor Gott als Geschöpfe. Wir bekennen unsere Liebe, wir bekennen unsere Abhängigkeit von Gott, ohne den wir nicht leben könnten. Wir beugen vor ihm die Knie. Im heiligen Brot begegnet uns Jesus selbst. Wir beten seine tiefste Liebe und seine tiefste Hingabe an. Der unendliche Gott hat sich in Jesus klein und arm gemacht. Johanna Domeck beschreibt den Sinn der Monstranz in folgender Weise. Wir zeigen in der Monstranz und sehen das Allerheiligste im kostbaren Gefäß unübersehbar, wie Gottes Kostbarkeit anders ist als unsere höchste Kunst. Wir nehmen Gold, er wird Brot. Wir zeigen unsere Güter als Reichtum und Schmuck. Er führt uns seine Hingabe und Entäußerung vor Augen. Die eucharistische Anbetung kann nun mit Gebeten und Liedern gestaltet werden. Sie ist aber auch eine Zeit der Stille. In ihrem Buch »Sei stille dem Herrn – Impulse zur eucharistischen Anbetung« beschreibt Cecilia Kittel den Sinn der eucharistischen Anbetung so. In unserer oft wortlastigen Zeit wächst die Sehnsucht der Menschen nach Stille und Ruhe. In der Stille zu sich selbst zu finden, manches loslassen, sich auf Gott hin öffnen und sich neu von ihm berühren lassen. Weiter schreibt Cecilia Kittel, schweigend vor dem Ausgesetzten Allerheiligen verweilen und sich ihm hinhalten, ja sich selbst aussetzen, ohne dabei etwas leisten zu wollen oder verbergen zu müssen. Wir dürfen vor Gott sein, wie wir sind, mit allem, was zu uns gehört und was uns ausmacht. Im Blick auf ihn werden wir durchdrungen von seiner liebenden Gegenwart. Gott blickt in Liebe auf uns, auf unser Leben. Wir dürfen uns von Gott angenommen und beschenkt wissen. Die bisherigen Gedanken haben sich vor allem auf die eucharistische Anbetung bezogen. Doch die Anbetung beschränkt sich ja nicht allein auf Zeiten der ewigen Anbetung in der Kirche, wenngleich auch Orte und Zeiten sehr hilfreich sind. Die Gedanken zur Anbetung zeigen, dass es sich um eine innere Haltung des Menschen handelt. Der Artikel 26-28 schreibt, Anbetung ist die erste Haltung des Menschen, der sich vor seinem Schöpfer als Geschöpf erkennt. Sie verherrlicht die Größe des Herrn, der uns erschaffen hat, und die Allmacht des Retters, der uns vom Bösen befreit. In der Anbetung wirft sich der Geist vor dem König der Herrlichkeit nieder und schweigt ehrfürchtig vor dem je größeren Gott. Gerade die Psalmen sind Gebete, in denen der Mensch Gott als den unendlichen Schöpfer bekennt. Im Psalm 95 lesen wir, kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn, jauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen. Komm, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Im Psalm 24 werden uns die Worte geschenkt: Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Der Artikel beschreibt dann auch Gott als den dreimal Heiligen, über den alles zu liebenden Gott. Zuerst einmal denken wir da an das Sanctus der heiligen Messe vor der Wandlung. In diesem Augenblick wird der große Gott gegenwärtig in dem Opfer, das der Priester feiert. Zum anderen kommt bei dieser Geschichte die Berufung des Jesaja im Sinn. Jesaja erfährt in einer Vision, dass er von Gott als Prophet berufen wird. Er sieht Seraphim um den Höchsten, der auf seinem Thron sitzt, fliegen. Jeder der Seraphim hat 6 Flügel. Mit 2 bedecken sie sein Gesicht, mit 2 bedeckt der Seraphim seine Füße, mit 2 flog der Seraphim. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Scharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Hier zeigt sich eine tiefe Ehrfurcht. Das Wort heilig kommt vom hebräischen Wort kadosh, abgesondert. Gott ist unendlich viel größer als wir Menschen. Der so menschennahe Gottes ist auch uns in Jesus ganz nahe geworden. Aber so unschätzbar ist doch seine Größe. Das alles sollte in uns eine tiefe und demütige Haltung bewirken. Auf die innere Haltung kommt es an. Nicht der Ort allein ist entscheidend, sondern die innere Haltung. So sind auch die Gedanken im Evangelium nach Johannes Kapitel 4 zu verstehen. Hier berichtet uns der Evangelist Johannes vom Gespräch Jesu mit der Samariterin. Nachdem Jesus der samaritischen Frau erklärt hat, dass er das lebensspendende Wasser ist, kommt der Dialog auf die Anbetung. Während die Juden Jerusalem als den Ort der Anbetung ansehen, ist es für die Samariter der Ort Gerasim. Die wahren Beter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott muss im Geist angebetet werden, weil Gott Geist ist. Felix Porsch stellt heraus, dass es sich hier nicht um eine Kultkritik von Jesus handelt. Gottes Verehrung ist nie nur geistig. Auch meint es nicht, dass man im Wald und Hain Gott näher ist oder Gott im sozialen Engagement direkter begegnen kann. Gegen diese Annahme spricht schon Jesu eigene religiöse Gebetspraxis. Die Verehrung Gottes in Geist und Wahrheit meint also kaum eine rein geistige Frömmigkeit, sondern eine Verehrung Gottes, die vom Geist bestimmt ist. Dabei ist es zunächst gleichgültig, ob dieses Tun ein rein geistiges ist oder ob es sich auch im Leiblichen äußert. Posch führt weiter aus: Durch den Geist tritt Gott in Beziehung zur Welt. Der Geist ist die Wirklichkeit, die Gott und Mensch verbindet. Ähnlich wie hier kann es auch heißen: Gott ist die Liebe oder Gott ist Licht. Ein paar Gedanken noch zur Wahrheit. Wahrheit ist zu verstehen als eine Macht, die den Menschen innerlich bewegt und befreit. Wahrheit ist die Quelle, aus der das Handeln des Glaubenden entspringt. Gott anbeten in Geist und Wahrheit bezeichnet also eine Gottesverehrung, die vom Geist und der Wahrheit als den inspirierenden und bewegenden Kräften ermöglicht wird. Also Gott ist derjenige, der Anbetung ermöglicht durch seine Haltung. Und wir Menschen müssen Gott unsere liebende Haltung entgegenbringen. Dass Sie in der Haltung der Anbetung leben, dazu möchte ich Sie segnen. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte sie der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Das war der Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Es ging um Segen und es ging um Anbetung. Gedanken hörten Sie dazu von Pater Jörg Thiemann. Er gehört den Marian Hiller Missionaren an, eine Gemeinschaft, die vor allem im karitativen Bereich tätig ist. Hier in Deutschland ganz prominent im Münsterland in Reken im Ortsteil Maria Feen, der Benediktushof. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir verlinkt. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org können Sie sich gerne anschauen. Lohnt sich dort mal vorbeizuschauen beim Benediktushof, einer europaweit bekannten karitativen Einrichtung, in der Pater Jörg Thiemann als Seelsorger tätig ist. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit möglich machen, dass Sie hier im Gebet, in der Katechese, in der Spiritualität, in der Lebenshilfe, im Lobpreis, in der Anbetung und auch im Segen hier vereint sind. Das verdanken wir nach der materiellen Seite ausschließlich Ihren Spenden. Wir leben von nichts anderem materiell gesehen als Ihren Spenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Vergelt's Gott allen, die hier Ihren Beitrag leisten, gerade auch diejenigen, denen es wirklich nicht leicht fällt, etwas zu geben. Und wenn es auch nur ganz wenig ist, wenn es doch mit dem entsprechenden Gebet und ja, jetzt sind wir wieder dabei, mit dem entsprechenden Segen verbunden ist, dann kann da ganz Großes daraus wachsen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Und hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken.